Das heißt einfach nur Strom, okay.
Elektrischer Strom, wenn man genau ist.
Ja, nee, das, also wir wollen ja jetzt nicht kleinlich sein.
Genau.
Wir wissen ja alle, dass es Strom eigentlich gar nicht gibt.
Wissen wir das?
Das ist okay, nämlich, ja, das ist nämlich das. Alles Äther, ja? Das habe ich, das hab ich in Hogwarts an der Oder gelernt.
Komport Nummer 326, Podcap. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 326. Komport, den ich am heutigen schon wieder sehr warmen, beziehungsweise was heißt schon wieder, am heutigen sehr warmen Freitag, dem 29. Juni 2011, Tag 181, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:19.
Jawohl, ja. Und dieses Mal habe ich auch das andere iPhone nicht in der App. Aber ja, das Intro ist... der zweite von drei Schnipseln, die ich aus dem Blue Moon vom 12. Juni rausgeklaut habe. Hogwarts an der Oder. Aber ja. Und was es mit der Überschrift auf sich hat, sagen wir mal, so können wir drauf kommen, verrate ich in Teil 3. Was ihr allerdings vorher, beziehungsweise was ihr sonst noch auf die Ohren bekommen könntet, wären zwei Teile Politik und eben besagter Teil 3, in dem sich die Technik-Ecke versteckt. Und was ihr jetzt hören könnt, vorher, nachher, wie auch immer, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Fanboy-Ecke, in der sich historisch gewachsen die Fanboy-Ecke versteckt. Darunter auch die Podcast-App und was es mit der auf sich hat. Eine Mafia-Ecke gibt's mit einigen Meldungen, eine Space-Meldung und einen Jahrestag, den vierten solchen und mehr. 23 Grad, partly sunnige, geht's auch. Milde Grüße. Mal davon abgesehen, sind wir noch grau. Die 23 Grad, Windchillen wie 22, Komfortleveln, nee, Windchillen wie, doch, 22, Komfortleveln wie 28 und der Wind macht irgendwas zwischen 20 und 31 oder hier 22 km/h aus dem Southwest oder so. Heute macht auch Feierabend, Wochenende oder Sommerferien, das wär's mal. So, da hätte ich dann mal die Fanboy-Ecke als erstes. Mit Mountain Lion Termingerüchten, als es danach aussieht, dass in der Woche vom, wo ist es denn? Also Gerüchten, was vom 19. Juli, das wäre in bummelig zwei Wochen. Da kommt tatsächlich Präzipitation von oben her nieder. Wie es präzipitiert. Moment. So, also die Gerüchten, was von so irgendwie um und bei frühestens 19. Juli könnte da was rauskommen. Könnte auch in der Woche danach sein, weil für die Woche danach es irgendwo Urlaubssperren gäbe bei den Support-Leuten. Und schon wieder irgendeine Spammer-Scheiße, die meinte mir folgen zu müssen. Mal gucken, ob ich das hier live beseitigt kriege. Zack, geh sterben. So. Ja, also irgendwie so da in dem Dunstkreis könnte der Berglöwe dann rauskommen. Was es dann in der Woche auch noch gab, erst irgendwie ein Update für die Developer Preview 4, die ja bei den App-Entwicklern rumliegt. Und dann gab es noch irgendwie ein Security-Update, was jetzt irgendwie täglich nach Security-Updates Ausschau hält und die standardmäßig dann auch selbsttätig herniederlädt. Und guckt, ob es schafft, die auch selbsttätig zu installieren. Und sich sonst halt mal beim Anwälter meldet und sagt, hier, du, da, ich habe ein Security-Update. Bitte, lass mich den Reboot machen, um es zu installieren. Aber ja, so, wo irgendwie FIFA dann auch bei Telepolis jetzt schon rumgetrollt hat. Ja, das wäre jetzt wie Microsoft. Ja, geh weg. Aber ja, so, dann gab es ja Motorabwies. Weil nämlich das Verfahren zwischen Apfel und Motorola dann doch irgendwie wieder abgewiesen wurde. Also ich meine, so langsam hört es auf, lustig zu sein. Ne? Das Verfahren, erst heißt es so, nein, es findet kein Verfahren statt. Dann findet doch irgendwie ein Verfahren statt. Dann ist es aber nach der ersten Anhörung schon wieder abgewiesen. war nämlich Richard Posner den Patentprozess zwischen Apple und Motorola ohne ein Urteil durch Ablehnung der Klagen beendet hätte. Er stellte fest, keine der beiden Parteien sei in der Lage gewesen, einen finanziellen Schaden durch Patentverletzungen der anderen darzulegen. Und das wies er with prejudice zurück, was heißt, die Parteien dürfen die Klagen zu diesem Patent nicht erneut einreichen. Also wenn das denn immer noch dasselbe Verfahren ist, so richtig verstanden habe ich es nicht, was da abgeht. Aber gut, das ist das US-amerikanische Patentsystem, das versteht, glaube ich, irgendwie niemand. Ja, wie, das bisschen Regen war alles. Da hätte ich mir keine Mütze aufsetzen müssen für. Hey. So, dann aus der, warum seid ihr da nicht früher drauf gekommen, Gerüchte-Ecke, haben die Gerüchterstatter gerüchtet, dass das nächste iPhone NFC enthalten würde. Weil, die warum seid ihr da nicht früher drauf gekommen, Ecke, ist es deswegen, weil es war ja ursprünglich schon für das damals iPhone 5 genannte 4S gerüchtet worden. Und jetzt gibt es mit der Passbook-App ja auch noch ein Ding, wo es ganz gut reinpassen könnte. Aber also jetzt gerüchten sie jedenfalls das nächste iPhone, das würde Near-Field Communication per irgendeinem Chip ermöglichen. Wozu mir dann nur einfällt, ja, auf die Idee hättet ihr auch früher kommen können. Ihr hättet eigentlich sämtliche Gerüchte vom letzten iPhone nochmal wieder aus der Schublade holen können. Dieses Mal wird es aber bestimmt eine Wedge-Shape haben. Und es wird ganz anders aussehen und es wird iPhone 5 heißen. Wobei doch irgendwie, ich dachte, der letzte Stand, auf den wir uns alle geeinigt hätten, wäre, dass das nächste iPhone The New iPhone heißen würde. Und keine Nummer mehr hätte. Apropos iPhone, ist mir eben auch noch begegnet. Vor genau 5 Jahren ist das klassische Nicht-3G-iPhone auf den US-Markt gekommen. Was vor allen Dingen deswegen hier keine so großen Auswirkungen hatte. Weil es hier dann erst ein paar Monate später überhaupt verkauft wurde. Aber ja. Also mal davon abgesehen, dass ich vor 4 Jahren ganz woanders war. Aber da komme ich am Ende zu. So, dann gab es noch mehr Phone-Rüchte. Beziehungsweise ich habe mir dann mal Phone-Rüchte zusammengeschrieben, weil mir dann nämlich was aufgefallen ist. Ich höre mir ja gerne auch meine älteren Podcasts nochmal an. Und in dem Kontext ist mir aufgefallen, dass so ein paar Gerüchte, die jetzt gerade als taufrisch und super neu verkauft wurden, schon damals da waren, nämlich vor 33 Wochen, um genau zu sein, vor einem Dreivierteljahr. Im November, als wir da nämlich hätten das 4-Zoll-Gerücht, das ist damals mir schon in Podcast-Form begegnet, beziehungsweise ich habe das in Podcast-Form archiviert, dann die Alu-Geschichte von wegen Alu-Rückseite gab es da auch schon und den kleineren Dock-Connector, das müsste dann das iMore-Gerücht gewesen sein, das gab es da auch schon. Oder anders ausgedrückt, das sind jetzt alles keine neuen Gerüchte, aber eben richtig fundierte Beweise, dass irgendwas an den Teilen, die da jetzt durch die Gegend gereicht wurden, auch nur ansatzweise der Wahrheit entsprechen würde, gibt's eben auch nicht. Plus, was ich noch nie erwähnt habe, aber es gab irgendwo, ich meine bei der Dock-Connector-Geschichte, haben sich iMore dann mal ausgemalt, wie denn so ein Gerät aussehen könnte. Und das, wie sie es sich ausgemalt haben und die angeblichen Außenteile, ähneln sich doch in zu vielen Facetten, um ein reiner purer Zufall zu sein. Oder anders ausgedrückt, die Metallteile, die sie da vorgeführt haben, die sehen mir aus wie, da hatte jemand gerade mal ein bisschen ein paar Euro 50 zu viel und Langeweile und hat dann deswegen die Zeichnungen genommen und da Teile draus gebastelt. Die müssen jetzt aber mit einem echten iPhone genau überhaupt nichts zu tun haben, weil, ne, also ich meine, so dicht dran, das hieß ja entweder, dass die iMore pfeifen zu einem Zeitpunkt, wo definitiv das Design noch nicht final gewesen sein wird letztes Jahr, schon das finale Design gehabt haben sollen. Oder, ich weiß es nicht, plus, anderes nebenbei, warum zum Fick sollten jetzt schon irgendwo Teile rumliegen? Apple, die so auf Geheimhaltung Wert legen, werden nicht irgendwo Teile rumliegen lassen. Ja, meine Fritzbox hat sich eine neue Internetadresse zugelegt. Da wirklich noch eine zweite Mail kommen, aber ja. Also, das nächste Gerücht, was es auch schon vor Monaten gab, Steve hätte aber am nächsten iPhone wirklich noch dran gearbeitet. Also, So, dann ist am Montagabend Over-the-Air-Update zu iOS 6 Beta 2 in Entwicklergeräte geflutscht. Da gab es auch irgendwie einen Changelog, allerdings, das ist mir irgendwie viel zu groß und viel zu unhandlich, als dass ich da irgendwas raus erkennen hätte können. Was da allerdings dann auch schnell die Runde gemacht hat, was neu ist, den Update-Screen da vor sich hat und da ein Update herniederlädt, jetzt rotieren die Zahnräder mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie, ich sag doch, da kommt noch eine zweite mehr. Weil wenn er eine IPv6-Adresse neu hat, hat er auch eine IPv4-Adresse neu. Die Zahnräder, das ist ja sowieso was, wo irgendwie die Geeks sich draufstürzen und sagen, ja, endlich, richtige Zahnradzacken. Ja, also ich meine, wenn das das wichtigste Feature von iOS 6 ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ja. So, dann gab es Retibleme, weil nämlich einige Nutzer von Apples neuem MacBook Pro mit Retina-Display über ein störendes Grafikproblem berichten, nämlich länger geöffnete Fenster machen ein Geisterbild. So, ob das jetzt irgendwie ein dolles, schlimmes Problem ist, ob das irgendwie was ist, was die Hardware kaputt macht, keine Ahnung. Aber es gibt da jedenfalls jetzt also Berichte, dass da irgendwie Dinge nicht schön sind. Genauso wie es jetzt auch schon Berichte gab, dass irgendwie die neuen MacBook Airs regelmäßig crashen und Kernel Panics liefern würden. Wo jetzt Google zugegeben hat, huch, unser Chrome-Browser, der nutzt ja Grafikfunktionen, die er nicht nutzen sollte. Und schafft es dabei als im User-Kontext rumliegende Anwendung, die Hardware so weit runterzureißen, dass das Betriebssystem in Panik gerät. Das ist definitiv nicht das Verhalten, was ich erwarten würde, wenn ich einen Browser aufmache, dass der mir meinen Rechner schrottet. Aber hey. Also da gibt es jetzt irgendwie bei den Retina-Geräten Geisterbilder angeblich, die aber laut CT-Redaktion bei allen aktuellen LCDs auftreten, wenn sie längere Zeit in einer Position respektive Farbe verharren müssen. Dabei kann der Flüssigkristall träge werden und dreht sich nicht so schnell zurück, wie er eigentlich sollte. Und dann gibt es außerdem auch noch Berichte zu Problemen des Retina MacBook Pro mit externen USB 3.0 Festplatten. Diese erscheinen nach dem Anstöpseln laut Nutzerschilderung nicht im Finder und werden vom System gar nicht zur Kenntnis genommen. Finder. Blub. Also da gibt es jetzt jedenfalls Berichte, dass da irgendwie Dinge nicht toll wären. Ja, Mai, ist ja auch irgendwie die erste Version. So, dann gab es die Wir-Hauptung, beziehungsweise gibt es eben nicht mehr, habe ich mir am Dienstag reingeklebt, weil nämlich auf der Apple-Webseite irgendwo gab es einen Punkt, ja, wir haben keine oder wir kriegen keine PC-Viren. Und das haben sie dann jetzt ersetzt durch Security from the ground up oder irgendwie sowas. Blaschwafel, weil, nach Flashback kann man jetzt nicht mehr behaupten, dass es keine Viren gäbe, die nicht auf dem PC auch existieren. Und die deswegen den Mac vor allen Dingen groß erwischt haben, weil da halt ein Sicherheitsloch in Java länger bestand als irgendwo sonst. Ups. Ja, haben sie da jedenfalls ersetzt. So, und dann die titelgebende Podcasts-App ist am Dienstag in den App Store gepurzelt. Aufgefallen ist sie mir deswegen, weil bei Twitter der App Store Twitter-Account tovot, dass es jetzt eine Podcasts-App gäbe und ich dann erstmal da geguckt habe, so, was ist das denn? Draufklick, von Apple. Also, die Gerüchte, dass irgendwas in iOS 6 raussepariert werden könnte, sind wohl nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, was allerdings völlig unklar ist, warum das Ding jetzt schon auftaucht. Von Usability und Aussehen her, ich formuliere mal vorsichtig, da ist noch viel Platz nach oben. Aber ja. So, also da gab es dann auch den Witz, dass HerrIPhoneBlog.de sich da irgendwie nicht sicher war, ob das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen viel zu früh rausgerutscht wäre und eigentlich ein Fehler, aber nö, sieht nicht nach Fehler aus. Vor allen Dingen, warum sollte bei einem Fehler der offizielle Twitter-Account was twittern, warum sollte es dann im App Store groß gefeatured sein? Also ja, das ist jetzt irgendwie Apples Version von, also im Kern kann man da einmal das angucken, was im iTunes Store bisher schon die Podcasts-Rubrik war, die ja Gerüchten zufolge in iOS 6 Beta zumindest 1 nicht mehr im iTunes Store rumlag. Die viel spannendere Frage, auf die ich auch nirgendwo eine Antwort gelesen habe, wie sieht es denn eigentlich aus mit in der Musik-App? Ist das da auch raus? Und die nächste Frage, auf die ich noch nirgendwo eine Antwort gesehen habe, wie sieht es aus mit, wenn ich da eine Playliste mache? Zum Beispiel eine Smart-Playliste. Und da Podcasts drinne sind, beziehungsweise da nur Podcasts drinne sind, funktioniert die dann unter iOS 6? Oder muss ich mir was Neues einfallen lassen, um meine Podcasts zu hören? Oder möchte ich iOS 6 schlicht und ergreifend nicht haben, weil dann da eine Funktion, die ich doch dauernd benutze, plötzlich aufhört zu funktionieren. Aber ja, also da gibt es jedenfalls eine Podcasts-App, die weder in der Lage ist, irgendwie Shownotes sonst wie anzuzeigen, noch nicht mal mehr Lyrics kann sie anzeigen. Und das ist so irgendwie Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber in meinen Dateien, die ich hier rauslasse, da ist in den Lyrics genau das HTML drin, was in dem Blog-Eintrag rumsteht. Und zwar ganz genau das HTML, inklusive Link auf die MP3-Datei. Weil ich vorher schon weiß, wie die MP3-Datei auf dem Server am Ende heißen wird. So dass man im Podcast beim Anhören auf den Link klicken kann, um dann zu der Datei zu kommen, die man sich eben gerade schon angehört hat. Jaha, das war doch gleich Rekursion. Da gibt es jetzt irgendwie eine App und ganz viele Leute, die da nicht so richtig glücklich sind, und zwar irgendwie im Kern die Hardcore-Podcaster, sind da nicht glücklich drüber und ich als langjähriger Podcast-Hörer bin da auch nur begrenzt glücklich drüber. Was ich noch überhaupt nicht rausgekriegt habe, wie jetzt nun eigentlich irgendwie Download Automatically denn nun eigentlich funktioniert, ob das wirklich ein Download im Background ist, unter welchen Bedingungen der passiert, weil da ist jetzt, kann man irgendwie Podcasts abonnieren und kann dann da auch Download Automatically anknipsen. Was passiert dann? Ich weiß es nicht. So, ich meine darüber, wann die App vermutlich mitkriegt, dass sich in einem Podcast was bewegt hat. Da würde ich mal wild in die Landschaft reinraten und sagen, naja, der iTunes Music Store kommt ja bei RSS-Feeds sowieso regelmäßig vorbeigeschlurft. Und wenn er das tut, dann kann er da ja mitkriegen, dass sich was bewegt hat. Und zumindest bei mir schlurft er so regelmäßig vorbei, dass die Zeit zwischen ich lasse eine Folge raus und sie taucht in iTunes im Store auf, sehr übersichtlich ist. Es soll Leute geben, die regelmäßig rumjammern, dass es doch so lange dauern würde. Das sind dann im Zweifelsfall die Dummpfeifen, die eben nicht regelmäßig Podcasts rauslassen, sondern sehr unregelmäßig. Ich meine, meine Folgen sind vorhersagbar. Bis auf die Folgen, von denen ich jetzt schon weiß, dass sie unvorhersagbar sein werden. Aber ja, auch da ist der Zeitpunkt immerhin vorhersagbar am Tag. Aber na, also da ist mir noch nicht ganz klar, was da jetzt eigentlich draus wird, wie diese App gemeint ist, ob das dann in Zukunft der einzige Weg ist, um Podcasts runterzuladen. Man sie sich aber trotzdem immer noch anhören kann, wenn man sich irgendwie eine Playliste gebastelt hat, weil Playliste kann die App nicht. Kann die einfach nicht. Hat die nicht drauf. So. Oder ob da noch irgendwie was groß aktualisiert wird dran. Also zumindest beim User-Interface gibt es so ein paar Ecken. Da ist einfach, ich weiß nicht, wer das Ding designt hat, aber ja, also irgendwie gestauchte Grafik. Tut das Not? Was will der da? Irgendwas abfackeln. Ja, also dann gab es den TV-Claim. Da hatte nämlich am 30. Mai Boy Genius Report gerüchtet, dass er bei der WWDC ein Fernsehgerät von Apple vorgestellt werden würde. Hatte der Herr Gruber ausgebuddelt. Und zwar hat BGR das damals mit einer Trusted Source begründet, die behauptete, Apple is planning to demonstrate a brand new version of the Apple TV operating system next week at WWDC. This new OS is said to be much more feature complete than the current OS. Und mein Gruber dazu, ja, so much for the trusted source, weil es ist genau überhaupt nichts für den Apple TV vorgestellt worden auf der WWDC. Weder in der großen öffentlichen Schlüsselnotiz noch sonst irgendwo. Aber hey. And from what I gathered, asking around during WWDC, there was never anything Apple TV related slated for announcement at WWDC. Also da war auch nicht irgendwas irgendwo in der Pipeline. Also wer auch immer diese Trusted Source war, darf jetzt bitte auf Untrusted Liar runtergestuft werden. Aber something big is going on with Apple TV in Cupertino, but it's still being cooked. Herr Gruber in einem Nebensatz. Also ja, irgendwas Großes passiert mit Apple TV in Cupertino. So, da sind irgendwie putzigerweise die Gerüchterstatter nicht draufgesprungen. Finde ich dann auch interessant. Mal eine Gruber-Meldung, auf die die Gerüchterstatter nicht draufhüpfen. So, dann gab es ein Elftunes-Gerücht, dass Apple nämlich planen würde, im Herbst einen signifikanten Umbau seines iTunes-Angebotes rauszulassen. Ah, und übrigens iOS 6 Betas habe ich nochmal nachgeguckt. Also nach allem, was ich aus den Gerüchten rauslesen kann, verlangen die genau dieselbe iTunes-Version zum Sync, die wir normalsterblichen Anwender auch schon benutzen. Oder anders ausgedrückt, nein, da gibt es keine wesentlichen Änderungen am Sync-Protokoll. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Podcasts würden da weiterhin gesynkt. So, irgendwie die Anhörposition kann man da aber trotzdem nicht synken mit der neuen App. Beziehungsweise die schafft es nicht mal, die Anhörposition mit der Musikabspiel-App zu synken. Und die Musik-Spiel-App zumindest, die benutzt die eine zentrale Datenbank, die es da gibt. Oder anders aus Google. Aber ja. Also Bloomberg hat da gerüchtet, dass iTunes 11 ganz toll anders werden würde. Der Internetdienst iCloud stärker mit iTunes verzahnt werden solle, damit sich Videos, Musik und sonst was, heruntergeladene Apps über mehrere Geräte hinweg besser verwalten ließen. Bla, Schwafel, Schwafel, bla. Ja, werden wir mal abwarten. So, genau. Das zu den Fanboy-Nachrichten. Dann ist mir letzten Freitag eine LHC-Ankündigung in die Finger gefallen. Und zwar wird am 4.7. vormittags, das ist irgendwann nächste Woche, eine große Veranstaltung parallel zur IHEP-Konferenz in Genf, also die Parallelankündigung, in Genf stattfinden, nämlich irgendwie ein Seminar, ein mehrstündiges, ist da angekündigt. Und Thema ist wohl Higgs. So, da kann man jetzt irgendwie draus gerüchten, was dann auch ganz schnell passiert ist, dass es ein positives Ergebnis geben würde. Weil, wenn man dann mal sich überlegt, die Daten aus dem letzten Jahr mit knappen, was waren es, 2 Sigma Signifikanz plus die angeblichen 4 Sigma aus diesem Jahr, wenn man die sauber kombinieren würde, könnte man über die 5 Sigma Grenze kommen, die zur wissenschaftlichen Bestätigung oder Negierung eines Fundes ausreichen würden. So, plus die Gerüchterstatter Gerücht erstatten, dass halt an der Stelle es nach einem positiven Signal aussähe. Wobei die Gerüchterstatter sich da nicht festgelegt haben, welches, wenn nur eins von den großen Experimenten am LHC was melden würde, welches das denn wäre. Also CMS oder Atlas, oder ob sie beide was hätten, was sie melden könnten. Was sie most definitely zum jetzigen Zeitpunkt nicht tun wollen, ihre Daten miteinander kombinieren und dann zusammen irgendwie ein Bild formen, weil die Experimente sind gegenseitig die Absicherung, die Querprüfung. Es gibt keinen zweiten Collider, der in ähnlichen Kollisionsraten irgendwo rumliegen würde, mit dem man das nachvollziehen könnte. Oder anders ausgedrückt, wenn Atlas einen Higgs sieht, CMS in denselben Kollisionsdaten keinen Higgs sieht, dann kann man vermuten, dass irgendwas an Atlas kaputt ist. Und umgekehrt. Und deswegen wird man Teufel tun, zum jetzigen Zeitpunkt, wo eben der Fund nicht final ist, schon irgendwas in einen Topf reinzurühren, um zu gucken, was dann rauskommt. Aber ja. Also da gerüchtet ist, dass dann da nächste Woche eine offizielle Aussage zu Higgs fallen gelassen werden wird, die wohl dann auch darüber hinausgehen könnte, dass man sagt, ja, wir brauchen noch mehr Daten. So, wenn wir jetzt Mitte des Jahres allerdings schon eine finale Aussage zum Higgs treffen können würden, dann weiß ich nicht, was das für Auswirkungen auf den Rest des LHC-Jahres hat. Weil an sich ist das LHC-Jahr ja jetzt so ausgelegt, dass bis zu den Dezember-Konferenzen eine finale Aussage rauskommen soll. Und deswegen ja auch 15 durch FB an Datenvolumen da passieren sollen. Weil man jetzt schon genug Daten zusammen hätte mit den 6 durch FB, ja, keine Ahnung, was dann passiert. Nun ja. So, dann Maps-Preise. Google ist aufgefallen, dass irgendwie kaum noch jemand ein Interesse daran hatte, Googles Kartendienst irgendwo einzubinden, seit sie da ernsthaft die Hand für aufhalten und Geld für haben wollen. Und deswegen senken sie die Preise jetzt dann doch nochmal. Mit irgendwie offizieller Begründung Schwafel, Schwafel, Fasel, Schwafel. Aber also real sieht es halt danach aus, dass ganz viele Firmen gesagt haben, naja, also wenn ihr da unbedingt Geld für haben wollt und wir nicht sicherstellen können, dass wir nicht in das Volumen reinrutschen, wo wir euch dann dick mit Geld bewerfen müssen, nur um diesen blöden Kartenblub zu haben. Oh, wisst ihr was? Dann gucken wir mal, ob nicht OpenStreetMaps auch hübsche Karten hat. Turns out, ja, OpenStreetMaps hat hübsche Karten, die man auch einbinden kann. Oder irgendwelche anderen Dienste, aber ja. Also da senkt Google jetzt einfach mal die Preise. Hui! Haben sie was gemerkt? So, Neues aus der Mafia. Da gab es eine Aktholungsdrohung, weil nämlich der EU-Kommissar für Handel immer noch nicht von ACTA abrückt, falls nämlich das EU-Parlament das umstrittene Antiprodukt-Piraterie-Handelsabkommen am nächsten Mittwoch, 4. Juli. Ja, also falls jedenfalls will er die Abstimmung wiederholen, meint nämlich der Herr de Gucht oder de Gücht oder wie auch immer, der hat nämlich verkündet, falls Sie sich für ein negatives Votum entscheiden, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass die Kommission auch weiterhin das derzeitige Verfahren vor dem Gericht verfolgen wird. Ein negatives Votum wird das Verfahren vor dem Gerichtshof nicht beenden. Ich erwarte, dass das Gericht befindet, dass ACTA in vollem Einklang mit den Verträgen ist. Ja, und? Dass ACTA nicht gegen die Verträge verstößt, heißt ja nun nicht, dass man es braucht. Und die Liste an Dingen, für die man ACTA eigentlich haben wollen würde, ist immer noch nirgendwo. Na, also Herr de Gucht, wie auch immer Sie sich aussprechen. Nehmen Sie einfach zur Kenntnis, wenn das EU-Parlament Nein sagt, dann meint das EU-Parlament vielleicht auch einfach Nein. Und nicht ein, naja, aber also die Gefahr, dass das eventuell gegen die EU-Rechte verstoßen könnte, ist uns zu hoch. Deswegen vielleicht Nein. Ja, sondern der will, in diesem Fall werden wir einen zweiten Antrag auf Genehmigung an das Europäische Parlament stellen. Ob das Parlament das in dieser oder nächster Wahlperiode betrachten wird, liegt an Ihnen. Oder anders ausgedrückt, die Wähler, die demonstriert haben, haben ja eine Aussage getätigt. Die EU-Parlamentarier, wenn sie dann abstimmen, treffen auch eine Aussage. Sagt der EU-Kommissar, der dafür zuständig ist, das ist mir scheißegal, was ihr aussagt. Ich will das jetzt mit den Füßen aufstampf. Ich lege euch das so lange vor, bis ihr nickt. Das kannte ich bisher eigentlich nur aus EU-Verfassung, Vulgo, Vertrag von Lissabon und Irland. Na, so frei nach dem Motto, wie, ihr habt es gewagt, Nein zu sagen. Jetzt müsst ihr so lange wählen, bis ihr die richtige Entscheidung trefft. Na, was soll der Scheiß? Oder anders ausgedrückt, es kann locker sein, dass auch nächste Woche ACTA immer noch nicht tot ist. So, dann gibt es eine GEMA-Erhöhung, weil die GEMA findet ihre neuen Tarife zur Musiknutzung fair, aber die Clubs schlagen Alarm. Von einem Diskothekensterben und Mehrkosten von 600 bis 1200% ist die Rede. Wo dann übrigens sogar Christina Schröder aufgefallen wurde, dass das vielleicht irgendwie schlecht sein könnte. Mann, die Frau ist ja doch nicht völlig merkbefreit. Wo dann allerdings putzigerweise Dorothee bis hin zu Urheberrechtsverletzung in ganz schlimmen Ausmaße Bär dann verkündet hat, ja, aber also die Herdprämie, die ist aber alternativlos. Ja, die Frau, die sonst immer so tut, als hätte sie Ahnung, tut hier mal das Gegenteil und also, hey, habt ihr irgendwie die Rollen getauscht? Ja, also die GEMA hat ja die Tarife erhöht und toll. Dann gibt's parlamentarisches Demokratieverständnis 2.0. Marielle Gallo aus Frankreich und Urheberrechts-Hardlinerin hat da nämlich rumgepöbelt, dass auf die Frage, wie ist Ihre Stimmung nach der Ablehnung von ACTA im federführenden Ausschuss des Parlaments? Das Einzige, was ich sehe, dass Sorge besteht, dass Grundrechte nicht respektiert werden oder dass ACTA nicht im Einklang mit dem EU-Akquis steht. Ich verstehe nicht, warum meine Kollegen nicht die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abwarten. Wenn dies aber das Ergebnis der Desinformationskampagne ist, unter der wir seit mehreren Monaten leiden, verstehe ich schon eher die Ergebnisse in den Ausschüssen. Im Rechtsausschuss, zu dem ich gehöre, wurde nur knapp mit 10 gegen 12 abgestimmt. Weil das Juristen sind, konnte ich an ihren Verstand und ihr Verständnis für das Gesetz appellieren. Übrigens, nur nochmal fürs Protokoll, Frau Gallo. 10 gegen 12, 10 für ACTA, 12 gegen ACTA. Mehrheit gegen ACTA. Na? Ist nicht irgendwie eine Aussage, die irgendwie, aber es war ja knapp, eigentlich waren wir ja innerlich dafür. Wir waren halt nur pro forma dagegen. Nein, das war dagegen, Punkt. Kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen, aber... In den anderen Ausschüssen passiert allerdings das, was man sehen konnte. Es wird applaudiert, aber für was? Dass die Straße in diesem Fall das Gesetz macht. Mehrere Abgeordnete sagten, dass der Beifall wahrscheinlich für die Bürger ist. Wir sind dazu da, die Bürger zu vertreten. Aber da sie mit anderen Dingen beschäftigt sind, ist es unsere Rolle, an ihrer Stelle zu denken. Frau Gallo, Ihr Demokratieverständnis ist gerade sehr schwach. Mal ganz davon abgesehen, ich konnte auf meinem Wahlzettel zum EU-Parlament irgendwie nicht erkennen, wo ich mein Kreuz machen muss, um irgendeine Aussage zu ACTA zu treffen. Ich konnte eigentlich genau ein Kreuz machen und da konnte ich dann eine Liste mit wählen. Mehr nicht. Also vielleicht habe ich da irgendwie was verpasst, aber die Aussage zu irgendwelchen konkreten Gesetzentwürfen war da irgendwie nicht enthalten. Ja, und Frau Gallo meint also, hey, die Bürger, die haben uns gewählt und die haben jetzt gefälligst die Fresse zu halten, weil wir sind ja demokratisch legitimiert. Und alles, was wir entscheiden, das hat gefälligst der Bürger zu akzeptieren. Wenn der Bürger es wagt, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, dann ist das völlig undemokratisch und er ist nicht demokratisch legitimiert, ja? Frau Gallo, stop digging.
Wenn Sie von einer Desinformationskampagne reden, habe ich eine naive Frage. Wer hat Kampagne für was gemacht? Also hören Sie, ist Ihnen nicht bekannt, dass Anonymous im polnischen Parlament demonstriert haben? Genau genommen haben polnische Abgeordnete sich Guy Fawkes Masken aufgesetzt, mehr nicht. Aber, Frau Gallo, ist Ihnen nicht bekannt, dass jeder sich anonym verhalten kann? Das ist nicht nur eine Desinformationskampagne, das ist eine milde Form des Terrorismus, die den Menschen Angst macht. Die Frau hat irgendwie den Knall echt nicht gehört. Milde Form des Terrorismus. Na, aber ACTA, was hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde, von dem bis heute nicht bekannt ist, was die Auswirkungen davon sein werden, das ist alternativlos, oder was? Na, die Frau hat den Knall beim besten Willen nicht gehört. ja. Also, da fällt mir aber echt nichts mehr zu ein. So, dann am Dienstag gab es UK-Strikes, weil nämlich Provider in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, künftig Warnhinweise an Kunden schicken sollen, die Urheberrechte verletzt haben sollen. Damit will die britische Medienaufsichtsbehörde Urheberrechtsverletzungen im Internet deutlich reduzieren. Nach dem dritten Verstoß sollen die Nutzer verklagt werden können. Übrigens, ne, wenn man irgendwie meint, dass Free Strikes irgendwas gewinnen würde, könnte man ja einfach mal nach Frankreich gucken und ne, da gibt's ja Hadopi, ist ja schon länger in Kraft. Was hat Hadopi denn bisher bewirkt? Sind Trilliarden an Mehreinnahmen bei der Musikmafia aufgeschlagen? Wenn nein, warum nicht? Na, sind sie nämlich nicht. Aber eben. Also in Großbritannien gibt es da auch irgendwie wieder Three Strikes Scheiße. Digitalmord, wie ich es nenne. Aber weiter im Text. Dann gibt es einen WIPO-Trag. Die Mitglieder der WIPO, der Weltorganisation für geistige Eigentum, haben sich auf einen besseren Schutz für audiovisuelle Aufführungen geeinigt, der sich unter anderem auf Rundfunkübertragungen und Webcasts bezieht. Der am Dienstag in Peking geschlossene Vertrag ist das erste internationale Abkommen im Urheberrechtsbereich, auf das sich die 156 WIPO-Mitglieder seit über 15 Jahren einigen konnten. Die Übereinkunft gibt Darstellern in audiovisuellen Aufführungen das Recht, 50 Jahre lang ausschließlich über die Nutzung seines Werkes bestimmen zu können. Was das jetzt in konkret heißt, wäre mal die spannende Frage. Heißt das, dass jeder Statist, der irgendwo im Hintergrund in einem Film zu sehen ist, bestimmen kann, wann, wie und wo von wem welcher Film gezeigt wird? Das kann ich mir ja nur ganz schwer vorstellen. Weil das hieße ja effektiv, dass Leute plötzlich mehr Rechte hätten und das nee. Stattdessen wird dann wieder im Auftrag von der jeweilige Verlag tätig. Und im Kern heißt das nur, der Verlag darf so viel Geld nehmen, wie er will. Ja, schön. So, dann ist mir gestern hier noch Kimblegal in die Finger gefallen, weil nämlich das neuseeländische... Krieg ich's raus? Ach, gar kein neuseeländisches. Die Radiovisien Wissensnachrichten, ein Teilsieg für Kim.com. Im Januar durchsuchte die neuseeländische Polizei das Anwesen des Mika Upluat-Gründers. Ein US-Gericht erklärte das jetzt für illegal. Der Durchsuchungsbeschluss sei zu allgemein gehalten gewesen und damit ungültig. Außerdem hätte das FBI keine Kopien von .coms Computerdaten außer Landes schaffen dürfen. Na, das ganz nebenbei. Die amerikanischen Strafverfolger Raubmordkopien machen. Illegale Kopien von Daten. Bei einem Fall, wo dem Täter vorgeworfen wird, illegale Kopien von Daten ermöglicht zu haben, ist schon putzig. Aber ja, also die Durchsuchung war illegal. Kimball hätte nicht durchsucht werden dürfen auf Basis dieses Beschlusses. Der US-Beschluss ist illegal. Das ganze Verfahren gegen ihn sieht nicht danach aus, als hätte es irgendwie juristisch Hand und Fuß, weil es an so vielen Stellen so schief gegangen ist, dass ich weiß nicht, was daraus werden soll. Soll das jetzt der Beweis sein, dass die Amerikaner zu blöd sind, gegen Raubmordkopierterroristen vorzugehen? Und dass sie stattdessen sowas wie SOPA, PIPA und den ganzen Scheiß brauchen? Ja, weil das Timing von dem Verfahren ja dann doch irgendwie sehr koinzidiert hat mit SOPA und PIPA damals. Aber ja. So, dann gab's eine Space-Meldung vom letzten Sonntag. Da haben nämlich die Chinesen es geschafft, beziehungsweise die waren ja schon zu ihrer Pseudo-Raumstation da ihrer Dose hochgeflogen, haben da automatisch angelegt und am letzten Sonntag haben sie dann mal einmal abgelegt und manuell angelegt und haben damit bewiesen, auch das kriegen sie hin. Jetzt sind sie allerdings wie hat DPA so schön formulationiert, die Astronauten, die chinesischen, die seien wieder gelandet. Bis auf den kleinen Haken ist der Begriff Astronaut nur in USA und in Europa vielleicht noch geläufig ist. In Russland heißen die Leute, die da Raum fahren, Kosmonauten, und China nennt die Leute, die für sie Raum fahren, übrigens Taikonauten. Wenn sich in einem chinesischen Raumflugobjekt Astronauten aufhalten, hieße das, dass Amerikaner mit den Chinesen zusammenarbeiten müssten. Aber also die sind jedenfalls wieder gelandet und ja, letzte Woche haben sie es geschafft, einmal abzudocken und manuell anzudocken. Wie weit sie da weggeflogen sind und ob sie da irgendwie ein sauberes Annäherungsmanöver nötig hatten, weiß ich nicht. Aber sie haben zumindest bewiesen, dass sie technisch dazu in der Lage sind, an eine Dose im Orbit anzudocken und auch wieder abzudocken und wieder anzudocken. So, dann gibt's einen Rimkauf, das nämlich Research in Motion einem Pressebericht zufolge radikale Schritte erwägen würde. Wie die Londoner Sunday Times unter Nennung von Quellen berichtete, könnte das Unternehmen seine Gerätesparte auslagern und an die Börse bringen oder ein Aktienpaket an einen größeren Konzern verkaufen. Und nachdem jetzt letzte Nacht die Quartalszahlen rausgefallen sind, ich sag mal so, Rim geht's nicht so gut. Rim hatte böses Aua. Ja, das überrascht jetzt ungefähr niemanden. Aber ja. So, dann ist WBOS offiziell open. Die Zeit ist zwar eigentlich noch nicht rum. Eigentlich hätte es bis September dauern dürfen. Aber jetzt ist irgendwie irgendwas von WebOS noch wieder veröffentlicht worden, Open Source. Ob das dann allerdings das Betriebssystem weniger zombiehaft macht, wird man noch abwarten müssen. Weil bisher sieht es ja irgendwie eher danach aus, dass WebOS schlicht und ergreifend verstorben ist. Und jetzt müsste eigentlich ein Hardwarehersteller hingehen und müsste das Ding adoptieren. Adaptieren. Um überhaupt wieder ein Leben einzuhauchen. Weil solange das niemand tut, wird es schlicht und ergreifend als, naja, es hätte mal ein gutes Betriebssystem werden können, wenn nicht der Hersteller so verkackt hätte und dann aufgekauft worden wäre und dann der neue Eigentümer keine Ahnung davon hätte, was er damit eigentlich machen soll. Tja, hat aber auch. Habe ich mir am Mittwoch angeklebt. Auch am Mittwoch gab es dann noch die Trollkosten, weil Patent-Trolle kosten nämlich Milliarden. Haben Wissenschaftler der Universität Boston errechnet. Den Berechnungen zufolge sind allein im vergangenen Jahr durch Patentprozesse und außergerichtliche Verfahren in den USA Kosten von 29 Milliarden Dollar entstanden. Wie das Online-Magazin Heise schreibt, gab es 2011 fast 6000 solcher Prozesse. Vor allem kleinere Unternehmen trügen dabei die Kosten. Den Patenttrollen sei der wissenschaftliche Nutzen eines Patents egal. Sie kauften Patente nur auf, um damit Profit zu machen. Ja, ach, also Patentrolle kosten. Das überrascht jetzt, ich weiß nicht, wen es überrascht, mich nicht. Dann war auch am Mittwoch große Google I.O. Konferenzeröffnungsveranstaltung, wo Android 4.1 Jelly Bean vorgestellt wurde, was wieder ganz großartig sein soll. Inklusive irgendwie, ja, nachdem das Update, der Update-Packt-Blubber von letztem Jahr irgendwie nicht funktioniert hat, machen sie jetzt einen neuen Update-Packt-Blubber von diesem Jahr. Ob der funktioniert, wird man dann abwarten müssen. Aber also laut offiziellen Google-Zahlen sind immer noch unter 10% auf Android 4.0. Die jetzt dann also offiziell auch gerade wieder dabei ist zu veralten. Und im Juli soll dann also 4.1 rauskommen mit beiliegendem Nexus 7 Tablettengerät, was eigentlich ein Asus-Ding ist, was eigentlich schon längst auf dem Markt hätte sein sollen. Aber ja, jetzt Nexus 7 hier irgendwie mit Android 4.1, hui. Kann man haben wollen, kann man aber auch sein lassen, weil es hat irgendwie, es ist in Deutschland eh nicht verfügbar. B, es ist ohne Funkschnittstelle, also kann halt nicht selber sich ein Internet basteln, sondern braucht irgendwo ein WLAN. Und C, es ist irgendwie eher ein Kindle Fire Konkurrent. Boah, blub. So, und dann habe ich heute, am 29. Juni, während ich das hier aufnehme, auch mal wieder was zu feiern. Yay! Habe ich ja vor 2 Wochen eigentlich schon angekündigt, dass ich heute was zu feiern haben würde, aber ja. Und zwar ist heute vor 4 Jahren... war ich im Krankenhaus, UKE, da hinten. Weil nämlich ja der Shunt kaputt gegangen war und ich deswegen im Krankenhaus war, 2 Wochen bevor das erste 3G-iPhone mich erreicht hat, was jetzt nebenbei sich in dieser Woche gerade in einen Brick verwandelt hat. Weil es irgendwie sich weigert zu booten und ich keinen Bock drauf habe, 3 Stunden damit zuzubringen, auf einen Restore zu warten. Beziehungsweise überhaupt erst loszulegen, dass da ein Restore mal anfangen kann. Aber ja. Und also ja, vor 4 Jahren war ich im UKE, weil mein Shunt kaputt gegangen war und ich deswegen dann eine lustige OP hinter mich bringen durfte. Und das ist, wie gesagt, auf den Tag 4 Jahre her und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich erwähne es mal positiv. Was ich nicht ganz so positiv erwähnen brauche, die Tatsache, im letzten Podcast hatte ich unauffällig eine einen geheimen Hinweis versteckt, den irgendwie niemand, entweder niemand verstanden hat oder niemand aufgegriffen hat oder ich weiß es nicht. Habe ich jedenfalls keine Reaktion drauf gekriegt und deswegen sage ich nur, da war was. So. Plus, ich habe neues Birnchenbild selbst fotografiert. Dafür in der höheren Auflösung. So, und ich kann dann schon mal androhen, für den nächsten Podcast laufen die Verhandlungen noch. Eventuell könnte es mir gelingen, ein echtes TM-Shuttle zu gewinnen, was dann extra für euch im Podcast auftaucht. Hüstel, Hüstel, Hüstel. Ja, okay, ist nur Audio und ja, es ist auch kein echtes TM, neues TM-Shuttle, sondern es ist eine 2006er Aufnahme, aber ja. So, dann jedenfalls gucken wir mal wieder nach New York. PS22, deren Schuljahr gerade geendet hat. Die haben gerade ihre Abschlussveranstaltung gehabt. Schnief. Schnief, schnief. Aber ja, das Video, die 7 Minuten, die gibt's. Sagen wir mal so, im Moment haben die eine 360er-Nummer dran stehen. Jaha. Aber hey, wir sind noch viel früher im Schuljahr. Da ist mir vom 10.10. nämlich vom PS22 Chorus der Titel Paradise in 3 Minuten 1 in die Finger gefallen. Gefolgt von aus YouTube geraubmord kopierter deutscher Fassung von How to Report the News, nämlich wie man einen Beitrag baut. Wie gesagt, aus YouTube geraubmord kopiert, 3 Minuten 5 lang. Und How to Report the News könnte ich bei Gelegenheit auch nochmal irgendwie im Podcast vom Gießen. Wieder. Habe ich nämlich auch noch irgendwo rumliegen. Aber ja. So, und dann kann ich mal gucken. Irgendwas nicht grün? Dumm, das ist grün. Die Dumm, das ist auch grün. Die dumm. Und das ist auch grün. 15. So, dann sag ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, noch nachträglich Geburtstagsglückwünsche fallen lassen zu wollen. Hem, hem. Könntet ihr das zum Beispiel einfach dadurch tun, dass ihr einen Tweet adressiert, @kompott. Oder eine Mail schreibt an compiblog@gmail.com oder compiblog@google.com. Oder ihr könntet euch bemüßigt fühlen, das Ganze in öffentlich zu tun und einen Kommentar im compiblog.de kompot 326 Teil 3 einzustellen. Oder, was habt ihr denn noch so an Möglichkeiten? Ihr könnt mich bei Google Plus erwähnen, genau. Google Plus, was immer noch keine API bekommt und deswegen für mich immer noch nicht so spannend wird. Aber ja. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Paradise von PS22 und wie man einen Beitrag baut. Und bis zum nächsten Mal, was dann ungefähr eventuell möglicherweise dann sein könnte, wenn das letzte Shuttle ein Jahr lang seinen letzten Start hat. Nämlich in ungefähr einer Woche, wenn ja nichts dazwischen kommt.
Es beginnt in der Regel mit einem Typen, der in der Küche über seinen Rechnungen sitzt und ein Problem hat. Der Mann tut so, als würde er die Unterlagen zum ersten Mal sehen und ärgert sich wie Bolle. Noch kurz ein Blick über die Schulter, auch wenn der Zuschauer nichts lesen kann, und dann sagt der Betroffene in etwa folgenden Satz.
Dass mich das so hart mal treffen würde, nicht. Ich meine, man sieht ja öfter irgendwie da Geschichten drüber. Denkt da vielleicht auch mal drüber nach, aber dass es dann wirklich eintritt und keine Ahnung, dann steigst du auch kaum noch durch, dann weißt du nicht mehr, wo der Kopf steht, weißt nicht, wie du rauskommen sollst.
Der Zuschauer hat jetzt verstanden, es kann theoretisch jeden treffen. Dadurch hat man ihn emotional eingefangen und kann auf ein paar Beauty-Shots etwas tiefer in das Thema einführen. Bilder von Bewegung, Licht oder Menschen konkurrieren nun mit der Information, die eigentlich rüberkommen soll. Hauptsache, die Sinne des Zuschauers werden so massiv angesprochen, dass er einfach nicht umschalten kann. Weiter geht's mit jemandem, der dem Typen mit dem Problem widerspricht und die Situation beurteilt. Es sollen ja schließlich alle Seiten korrekt beleuchtet werden. Im Idealfall handelt es sich dabei um einen Experten, der besonders gut einen Gang ohne Grund entlang gehen kann oder schlaue Bücher aus einem Regal nimmt. Dann sagt er in der Regel einen leicht verständlichen Satz.
Aus meiner Sicht sprechen die Daten da eine ganz andere, nichtsdestotrotz deutliche Sprache. Wir haben nämlich festgestellt, wir haben eine deutliche exponentielle Steigerung der Ausgaben für den Warenkorb, gerade bei bildungsfernen Haushalten.
Auf einer dramatischen Grafik wird jetzt noch weiter ausgeführt, was der Mann mit dem Jackett eben sagen wollte. Kann man doch davon ausgehen, dass der Zuschauer sowieso schon wieder vergessen hat, was er eigentlich meinte. Um den Zuschauer wieder einzufangen, werden auf einem öffentlichen Platz so lange wildfremde Menschen angesprochen, die völlig spontan zu einem ihnen völlig fremden Thema etwas sagen sollen, bis der Redakteur weiß, in welche Richtung sein Beitrag gehen soll.
Also ich halte da nicht so viel von, weil es nicht unbedingt repräsentativ ist.
Das ist halt Ansichtssache. Ich finde es nicht schlecht.
Ich denke, das ist gut, dass mal jeder seine Meinung sagen kann.
Ich finde es eine gute Sache, insbesondere dann, wenn es halt verschiedene Meinungen sind.
Ich glaube schon, dass es ganz interessant ist, was der Bürger auf der Straße für eine Meinung vertritt.
Egal, was die Umfrage ergibt, es bietet sich an dieser Stelle an, dass der Reporter selbst noch kurz seinen Senf dazugibt.
Wenn man sich hier mal so umhört, dann merkt man, wie schlecht die Stimmung ist. Ob sich das in naher Zukunft ändert, vermag ich natürlich zu beurteilen, denn ich bin ja vor Ort.
Was auch immer der Beitrag eigentlich sagen wollte, am Ende zeigen wir nochmal den Typen vom Anfang bei einer alltäglichen Handlung, die auch, wenn die Kamera nicht da gewesen wäre, genau so stattgefunden hätte, und entlassen den Zuschauer mit folgenden Worten. Herr Meier kann nur hoffen, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.